Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Eva Lös schreibt, ihr Märchen weiter, ist als Lucky Loserin in das Turnier gekommen, steht jetzt in der dritten Runde. Daniel Altmaier ist ausgeschieden, Kravitz-Pützent weiter und ansonsten gab es eine ganze Menge an dramatischen Matches am heutigen Tag. Herzlich willkommen zu, ich glaube es ist Tag 5 und unserer Zusammenfassung hier von Chip and Charge für die Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist immer noch nicht dabei, dafür habe ich mir, wie gestern schon angekündigt, jetzt wieder prominente Hilfe geholt vom NDR Ina Kast. Hallo Ina, nach Deutschland, hallo.
Hallo.
Nach Deutschland, du bist nicht hier.
Hallo nach Down Under. Ja, schweren Herzens bin ich dieses Mal nicht hingeflogen. Hab stattdessen vorgestern Holstein Kiel gegen Dortmund gesehen. War auch nicht so schlecht, aber natürlich blutet das Tennisherz.
Wir wollen jetzt hier keine Tennisfans oder keine Fußballfans vergrätzen, deswegen lass uns gleich über Tennis sprechen und über die große Sensation, die es heute gab. Naja, was heißt große Sensation? Aber es gab die große Überraschung, dass Eva Lös hier die dritte Runde erreicht hat und das als Lucky Loserin. Sie hat heute in ihrem Match gegen Varvara Gracheva gewonnen mit 6:2, 3:6 und 6:4. Sie hat hinterher dann gesagt, ja, im ersten Satz war so ein bisschen die Leichtigkeit da aus dem letzten Match. Ich habe sehr gut gespielt und im zweiten Satz wurde sie etwas tight, hat sie gesagt. Dann wurden die Beine etwas schwerer und sie wurde nervös und hat dann auch versucht, nicht über ihre Finesse zu gehen, sondern über ihre leichte Spiel, sondern über die Kraft. Und das hat nicht funktioniert. Und im dritten Satz hat sie sich gesagt, ich habe hier nichts zu verlieren, genieß das Spiel. Und das hat sie dann getan und hat mit 6:4 im dritten Satz gewonnen. Du hast das Spiel in Teilen sicherlich auch gesehen. Was ist dein Eindruck von diesem Match von Eva Lös?
Ja, also ich freue mich erstmal total für Eva Lös und zwar vor allem jetzt mental dann wirklich stark, dass sie da im dritten Satz dann nochmal so zurückgekommen ist. Habe ich ehrlicherweise dann auch nicht so erwartet, auch wenn ich jetzt nicht live gesehen habe, sondern eher im Real Life. Es ist auch erstaunlich, trotz ihres doch eher schwachen Aufschlags, dass sie das am Ende nach Hause bringen konnte. Sie hat ja wohl danach auch im Interview bei euch gesagt, dass es bei ihr ganz wichtig ist, dass sie dann auch nicht so verkrampft, ne? Dass sie locker bleibt, dass sie das nicht so verbissen erzwingen will alles. Und es ist schön, dass sie diese Erkenntnis jetzt hat. Sie ist jetzt ja 23, glaube ich, hat auch einfach ein bisschen mehr Erfahrung jetzt als noch vor 2 Jahren. Und ja, ist insgesamt eine schöne Geschichte. Trotzdem muss ich sagen, ich kann gar nicht so genau jetzt, finde ich, ausmachen, was die absolute Stärke von Eva Lös ist. Also ich finde jetzt nicht, dass sie diesen einen Winnerschlag hat. Kannst du mich gerne eines Besseren belehren, falls du das anders siehst. Sondern es ist bei ihr einfach wichtig, dass sie druckvoll spielt, dass sie eine gute Länge immer drin hat. Aber ja, das war jetzt ja heute auch eine Durchschnittsgegnerin, muss man sagen. Keine übermächtige Gegnerin. Das war auf jeden Fall solide von Lös. Aber wenn ich mal weiter träume und denke, dass sie vielleicht sogar die nächste Runde übersteht, würde ja sehr wahrscheinlich eine Iga Świątek warten. Und da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass Eva Lös da irgendwas groß gegenzusetzen hat.
Also was mir wieder aufgefallen ist, dass sie zwischendurch, wenn es eng wird, dass sie dann gerne auf ihre Rückhand zurückgreift, dass sie wirklich dann auch beim Return die Vorhand umläuft und dann wirklich in die Rückhand geht. Das hat sie halt heute im dritten Satz dann gemacht. Das mit dem Variablen, mit dem Powerspiel, da stimme ich dir zu. Das sehe ich auch so und dass sie, wenn sie in Rallyes ist, dass sie die wirklich dann auch bestimmen kann und was sie heute dann immer wieder gezeigt hat, dass sie dann auch die richtige Länge hat und die nötige Länge, um dann solche Ballwechsel zu bestehen und dann auch solche Rallyes zu bestehen, weil Varvara Gracheva hat gerade im zweiten Satz wirklich sehr gutes Tennis gezeigt, hat ihre Power dann gezeigt, hat Lös das Spiel aufgedrückt und um auf den Aufschlag nochmal zurückzukommen, ich habe jetzt nochmal die Zahlen nachgeschaut, sie hat 70% ihrer Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht und das ist dann wirklich nicht schlecht.
Das ist gut. Das ist sogar richtig gut.
Ja, sie hat es dann gut gemacht und sie hat es in diesem Fall dann auch geschafft, zum Beispiel ein Ass zu schlagen etc. Also das war schon eine gute Aufschlagsleistung von ihr. Auch ja, ich stimme dir voll zu, das ist ihr schwacher Schlag und das ist das der Schlag, bei dem sie am meisten Potenzial noch hat. Und sollte sie den Durchbruch schaffen wollen, dann muss dieser Aufschlag noch besser werden. Aber heute war er auf jeden Fall kein Hindernis und sie hat dieses Match dann mit 6:4 im dritten Satz gewonnen und steht jetzt in der dritten Runde. Und sie ist reingekommen für Anna Kalinskaya. Sie hat quasi die Setzungsposition von Anna Kalinskaya übernommen und hatte in den ersten beiden Runden etwas Losglück. Jetzt trifft sie in der nächsten Runde auf Jacqueline Christian und Eva Lös haben schon 3 Matches gegeneinander gespielt und alle 3 Matches hat, wenn auch knapp, immer Eva Lös gewonnen, alle 3 in den letzten 18 Monaten und das ist eine Geschichte, die ihr eine ganze Menge Selbstvertrauen geben sollte.
Ja, generell, also jetzt auch mit der ganzen Geschichte als Lucky Loserin da ins Hauptfeld zu kommen, jetzt da einen Sieg nach dem nächsten zu holen, die wird sowas von befreit aufspielen, glaube ich. Ist halt die Frage, was passiert, wenn sie zum Beispiel jetzt einen Satz vorn liegt, was dann passiert. Sie sagt ja, sie ist ein Kopfmensch, dann fängt sie natürlich auch an zu denken. Bin gespannt,
so wie heute.
Wie weit sie da... Ja, genau. Ich bin gespannt, wie sie da im ja dann reagiert, ne? Ob sie das dann auch ausblenden kann oder Mittel und Wege findet, diese Nervosität und diese Anspannung wieder durch eine gewisse Lockerheit zu ersetzen.
Eva Lüß also gegen Jacqueline Christian in der dritten Runde. Übermorgen wird das dann stattfinden, also am Samstag. Und ich gehe davon aus, dass es nicht der allergrößte Platz werden wird. Aber wir sind gespannt, wann sie angesetzt wird und das vielleicht dann auch am deutschen Vormittag dann noch stattfinden wird. Im Achtelfinale wartet die Gegnerin oder würde auf die Siegerin aus der Partie Emma Raducanu gegen Iga Świątek treffen. Iga Świątek hat heute ganz, ganz wenig Aufhebens um ihr Match gemacht gegen Rebecca Schramkova. 6-0, 6-2. Sie trifft jetzt auf Emma Raducanu. Die hat in einem Match, das von vielen Fehlern geprägt war, mit 6-3, 7-5 gegen Amanda Anisimova gewonnen. Emma Raducanu hat jetzt zwei Matches überstanden, die nicht wirklich hübsch waren. Gegen Ekaterina Alexandrova gab es keinen Rhythmus. Jetzt hier heute wurden viele Fehler gemacht. Auch Amanda Anisimova geht wirklich schnell auf den Punkt. Sie konnte noch gar nicht so richtig zeigen, zu was sie in der Lage ist. Ich bin sehr gespannt, wie es ist und wie es wird gegen Iga Świątek. Sie wird die krasse Außenseiterin sein, da bin ich mir relativ sicher. Aber ob sie Świątek wirklich ein gutes Match anbieten kann, das ist für mich eine der spannenderen Fragen dieses Wochenendes.
Ja, also bei Raducanu, ich möchte jetzt nicht zu negativ klingen, aber so ein bisschen fand ich das einfach die letzten ein, zwei Jahre, sicherlich auch mit den Verletzungen und so, die sie hatte und Operationen, aber der Fokus hat für mich einfach nicht gestimmt. Ne? Ich würde es ihr jetzt wirklich wünschen, dass sie sich mal vor allem auf Tennis konzentriert und dass wir da eine gute Leistung von ihr sehen gegen Świątek, aber ja, irgendwie traue ich Raducanu das nicht so richtig zu, dass sie da wirklich gegenhalten kann.
Sie hat mich denn letztes Jahr im November bei den Billie Jean King Cup Finals hat sie mich durchaus überzeugt. Und wie gesagt, es waren jetzt hier zwei Matches gegen Spielerinnen, die nicht wirklich lange Ballwechsel zulassen. Sowohl Alexandrova als auch Amanda Anisimova. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich kann sie noch nicht zu 100% einschätzen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass Iga Świątek die absolute Favoritin ist. Daria Kasatkina ist an 9 gesetzt, hat heute gegen Yafan Wang keine Probleme gehabt, 6-2, 6-0 und trifft auf Julia Putintseva. Die ist gerade 30 Jahre alt geworden und spielt im Moment ihr bestes Tennis. Die hat gegen Zhang Zhuai mit 6-2 und 6-1 gewonnen. Onsta Böhr fühlte sich krank, hat trotzdem ihr Match gegen Camila Osorio gewonnen mit 7-5 und 6-3 und trifft jetzt auf Emma Navarro. Emma Navarro nicht gut in Form, spielt nicht gut, aber beißt sich durch. Heute gegen Wang Jiyu 6-3, 3-6, 6-4. Die an 8 gesetzte Emma Navarro hatte dieses Jahr so viel zu verteidigen an Punkten. Macht jetzt erstmal einen guten ersten Schritt in dieser dritten Runde gegen Onsta Böhr. Ich bin sehr gespannt, ob Onsta Böhr bis dahin gesund wird und ob wir dann wirklich ein tolles Match erleben. Weil Emma Navarro und Onsta Böhr, eigentlich müsste das zueinander passen, dieses Spiel.
Ja, wenngleich das ja doch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen sind. Ne? Also viel Finesse werden wir da von der Navarro nicht sehen. Da ist denn Anse Jabeur für zuständig. Aber ja, bin gespannt, ob Anse Jabeur da interessante Antworten auf die Power von Navarro findet.
Emma Navarro also gegen Anse Jabeur. Elina Svitolina ist auch weiter. Die hat gegen Caroline Dollyheit mit 6-1, 6-4 gewonnen. Wartet im Moment auf ihre Gegnerin. Das ist entweder Renata Sarasua aus Mexiko oder Jasmine Paolini. Die beiden spielen jetzt im Moment gerade. Jasmine Paolini führt mit Break im ersten Satz. Beatrice Haddad-Meyer hat gegen Erika Andreeva mit 6-2, 6-3 gewonnen. Nach einem absoluten Kampfspiel in der ersten Runde über 3 Stunden 15 hat sie hier heute weniger Kräfte verbraucht. Sie wird morgen zusammen mit Laura Siegemund ihre erste Doppelrunde antreten. Und sie trifft jetzt auch, sie wird jetzt gegen Veronika Kudermetova spielen. Die hat gegen Katie Bolter gewonnen mit 7-6, 2-6, 6-2. Katie Bolter noch nie so richtig ein großes Grand-Slam-Ergebnis eingefahren, ist ja so ein bisschen adoptiert worden hier vom australischen Publikum und konnte das nicht durchsetzen. Für Veronika Kudermetova, von der wir in den letzten, ich sage jetzt mal 18 Monaten quasi kaum gute Ergebnisse gesehen haben, einer ihrer besseren Siege in den letzten Monaten, oder?
Ja, wobei ich von Kudermetova, muss ich fairerweise sagen, keine Match-Zusammenfassung gesehen habe vom Match gegen Bolter. Aber allein, wie es da hin und her ging, ne, erst Kudermetova, dann Bolter den Satz, dann doch wieder Kudermetova und dann eben gegen das Publikum, gegen das Australische. Das wird vermutlich nicht ganz so einfach mental gewesen zu sein. Deswegen, ja, Chapeau, dass sie das geschafft hat.
Also ich habe auch nicht ganz so viel gesehen von diesem Match, aber das, was ich gesehen habe, da hat mich Veronika Kudermetova überzeugt. Die ist cool geblieben in dieser Atmosphäre. Wie gesagt, die Zuschauerinnen und Zuschauer waren komplett auf Katie Bolters Seite. Mhm. Ihr Verlobter hat heute Nachmittag gewonnen, darüber sprechen wir gleich noch. Deswegen, da ist sie so ein bisschen das Patenkind der Australier gewesen und sie hat es nicht retten können, beziehungsweise sie hat es nicht in dieses Match rüber retten können. Sie scheidet aus. Veronika Kudermetova trifft auf Beatrice Halaczmaja. Madison Keys hat sich auch durchgerettet gegen Elena Gabriela Ruse. 7-5 im dritten Satz. Das war ein ganz, ganz, ganz enges Match. Und Ruse hätte das eigentlich verdient gehabt, diesen Sieg davonzutragen. Aber in den letzten 3-4 Spielen hat Madison Keys dann nochmal ja, so ein bisschen die Fehler minimiert und konnte dann dieses Match mit 7-5 im dritten Satz gewinnen. Und sie trifft jetzt auf Danielle Collins. Und Danielle Collins hat sich heute mit ganz Australien angelegt. Du hast das Match sicherlich jetzt auch noch eben verfolgt. Sie hat gegen Destiny Aieva gespielt. Und die Australierin wurde natürlich von ihrem Publikum angefeuert. Und das laut Danielle Collins unfair. Und deswegen hat sie nach dem ersten gewonnenen Satz Handküsschen verteilt. Und nach dem gewonnenen Match hat sie nochmal Handküsschen verteilt ins Publikum. Hat dann auch nochmal sehr provokant reagiert im Interview, im On-Call-Interview. Danielle Collins bezieht aus sowas dann ja auch Stärke. Aber das war schon ein finsterer Auftritt insgesamt so.
Ich würde die Collins mal total gern privat irgendwie treffen auf ein Bier oder so, weil ich glaube, die ist wirklich, das ist ein sehr, sehr starker Charakter. Sie polarisiert natürlich auch total und die kann sowas von pissig rüberkommen, wenn man die auf dem Platz beobachtet und was du jetzt da an Szenen gerade beschrieben hast. Das ist natürlich, beim Publikum kommt das gar nicht gut an, aber wie du sagst, die scheint das irgendwie zu brauchen, die scheint sich da Luft machen zu müssen und es bestätigt ja, das Ergebnis bestätigt das ja, dass es ihr was bringt. Ich meine, sich da am Ende auch wieder, ähnlich wie bei dem Match, was wir vorher gesagt hatten, bei Kudermetova, ist das ja schon auch eine Leistung, wenn du dann auch gegen das Publikum spielst und da dann am Ende nervlich stark bleibst und den dritten Satz gewinnst.
Collins hat sich in diesem Jahr dann nochmal entschieden, weiterzumachen, aus verschiedenen Gründen. Sie wollte ja eigentlich zurücktreten, um eine Familie zu gründen. Sie hat gesagt, das ist nicht so ganz leicht. Deswegen kann ich auch weiterspielen und spielt jetzt weiter. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Weg gegen Madison Keys dann zu Ende sein wird oder ob Madison Keys dann jetzt hier dann übernehmen kann. Für mich ist das ein Match auf Augenhöhe. Für dich auch?
Ja, wobei ich fast Collins ein bisschen vorne sehe. Ich habe von Madison Keys jetzt noch nicht ganz so viel sehen können in diesem Jahr. Ich habe irgendwie noch so diese Eindrücke von Wimbledon letztes Jahr vor meinem geistigen Auge, wo sie ja diese Oberschenkelverletzung, war es glaube ich, dann hatte und aufgeben musste. So ein Drama, da hat der Körper bei ihr einfach nicht mitgespielt. Mal gucken, wie das jetzt im australischen Sommer bei ihr körperlich läuft. Sie ist ja auch nicht mehr die Allerjüngste, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Und Danielle Collins insgesamt traue ich ihr da ein bisschen mehr zu, das Spiel auch zu diktieren. Ich meine, wir werden beide sehen, beide werden versuchen, die Ballwechsel zu diktieren, aber ich glaube, dass Collins da leicht favorisiert ist. Siehst du es ähnlich?
Ich mag mich da im Moment noch nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Das ist für mich im Moment eine 50-50-Geschichte. Ich glaube, ich würde im Moment Madison Keys vielleicht die 2% mehr geben und sagen, sie gewinnt in knappen 3 Sätzen. Also, wir werden sehen übermorgen. Das Spiel wird sicherlich auf einem prominenten Court stattfinden, weil das, glaube ich, hat eine ganze Menge Zunder. Dajana Jastremska hat heute gegen Danka Kovinic mit 6-0, 6-1 gewonnen, hat ja ein Halbfinale aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Das Problem ist, sie hat jetzt eine der größten Aufgaben, die es so gibt im Frauentennis. Sie muss jetzt gegen Elena Rybakina bestehen. Und die hat jetzt hintereinander die Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste und die Nummer 2 der Juniorinnen-Weltrangliste besiegt. Hier Ajva Jovic, die als Riesentalent gilt, aber heute nur Anfang des zweiten Satzes ein bisschen mithalten konnte. Da gab es ein Spiel, was 17 Minuten gedauert hat, wo Ajva Jovic dann zum 1-1 ausgleichen konnte. Das hätte schon die Vorentscheidung sein können. Dann hatte sie sogar nochmal einen Break-Vorsprung, aber Rybakina hat dann so ein bisschen die Zugbrücke hochgefahren, hat die Fehler minimiert, hat sehr, sehr druckvoll gespielt und Jovic hatte dann keine Chance mehr. 6-0, 6-3 unter den Augen ihres Neu-Coaches Goran Ivanisevic. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Rybakina sich gerade so ein bisschen freischwimmt. Sie hat vor dem Turnier eine klare Ansage gemacht. Sie hat gesagt, ihr alter Coach Stefano Vukov, er hat sie nie in irgendeiner Weise mistreated, also nicht misshandelt ist das falsche Wort. Er hat sie nie schlecht behandelt und sie würde ihn jetzt gerne wieder als Coach haben. Er ist im Moment suspendiert von der WTA und deswegen ist Goran Ivanišević dabei, der so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Aber die ersten beiden Auftritte von Rybakina waren sehr überzeugend.
Ja, aber ich finde diese ganze Geschichte sehr, sehr merkwürdig. Es gibt ja auch emotionale Gewalt. Ne? Das wird immer so ein bisschen dargestellt, als wäre das alles nicht so schlimm. Also nicht so schlimm wie ein körperlicher Übergriff. Das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen. Und ich finde das schon interessant, dass sie ihren Ex-Trainer, jetzt muss man ja erst mal sagen, ihren suspendierten Trainer, dann doch jetzt da scheinbar in Schutz nimmt und anscheinend alles doch nicht so schlimm sein soll und so. Boah, ich hoffe, dass sie da nicht irgendwie doch Druck im Hintergrund von wem auch immer bekommt und sich da genötigt sieht, sowas zu sagen. Aber müssen wir abwarten. Insgesamt wirkt sie bei den Pressekonferenzen auf dich schon ein bisschen lockerer? Redet sie mal ein bisschen mehr? Sprudelt sie wenigstens etwas mehr?
Also, das Wort sprudeln mag ich mit Elena Rybakina nicht in Verbindung bringen. sie ist dann doch eine eher kühle Natur und trotzdem hat sie einen sehr selbstbewussten Eindruck in der Pressekonferenz vor dem Turnier gegeben. Und da hat sie eine klare Ansage gemacht und hat gesagt, sie kann es nicht verstehen, warum Stefan Uwukow hier nicht akkreditiert wird. Wie gesagt, okay. Er habe sie nicht schlecht behandelt. Und wie gesagt, wir wissen gar nichts im Moment. Wir wissen eigentlich nur, beziehungsweise man ist sensibilisiert worden, weil Pam Shriver einfach ihre Stimme erhoben hat in den letzten 12 Monaten, dann auch in diesem Fall. Und da hat Elena Rybakina nochmal gesagt, Pam Shriver ist noch nie zu mir gekommen, ich kenne sie nicht und sie weiß überhaupt nicht, was bei mir los ist. Und deswegen hat sie dann auch so ein bisschen durch die Blume verlauten lassen, deswegen verbitte ich mir das hier, was los ist. Okay. Wie gesagt, wir wissen nichts. Es ist nichts in irgendeiner Weise bewiesen oder durch Video oder was auch immer festgestellt worden. Es war einmal, und darauf bezog sich Pam Shriver damals auch, es war einmal ein etwas strengeres Gespräch bei einem Seitenwechsel während eines Turniers. Und seitdem ist das so ein bisschen aufgekommen. Und jetzt gab es die Untersuchung, jetzt ist er vorläufig suspendiert und auch da wissen wir nicht, was passiert ist. Und deswegen würde ich gerne jetzt erstmal das außen vor lassen. Sobald in irgendeiner Weise was Neues kommt, werden wir natürlich darüber berichten. Aber momentan würde ich ganz gerne wirklich das Sportliche bei Elena Rybakina in den Vordergrund bringen, weil sie möchte es auch unbedingt.
Ja, und was soll man dazu sagen? Ich meine, sie schlägt weiterhin sehr gut auf. Das ist ja eine der wenigen im Damentennis, muss man ja wirklich sagen, die den Aufschlag als große, große Stärke hat. Dann, klar, diese Reichweite, die sie hat durch ihre Körpergröße auch, gerade an der Grundlinie hinten, versucht sie natürlich auch immer Druck zu machen. Und also sie ist da natürlich neben vielleicht einer Iga Świątek und einer Sabalenka die große Favoritin auf den Titel für mich, ne?
Coco Gauff dürfen wir nicht vergessen.
Stimmt, Coco Gauff habe ich vergessen, ja, stimmt.
Also, das waren die Ergebnisse der Frauen heute. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Ergebnisse der Männer sprechen. Daniel Altmaier ist ausgeschieden. Jannik Sinner hat etwas erledigt, beziehungsweise etwas hinnehmen müssen, was er seit langer Zeit nicht mehr hat hinnehmen müssen. Und Hubert Hurkacz ist ausgeschieden. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Ina Kast vom NDR ist immer noch bei mir und wir sprechen jetzt über die Herrenergebnisse. Ein Match läuft auch noch, das ist das Match von Daniil Medvedev gegen Lerner Tien. Und da kann ich gerade sagen, dass Lerner Tien den ersten Satz gewonnen hat gegen Daniil Medvedev, der sich wahrscheinlich auch noch hier ordentlich quälen muss im Laufe dieses Matches. Und er würde auf Corentin Moutet treffen, jedenfalls der Sieger trifft auf Corentin Moutet. Der hat heute gegen Mitchell Krueger in 4 Sätzen gewonnen. Gucken wir uns die weiteren Ergebnisse dieses Tages an und da fangen wir gleich mal an mit dem Match von Daniel Altmaier. Der hat heute gegen Gael Monfils gespielt, hat im ersten Satz 5:3 geführt nach Break-Rückstand, schlug bei 5:4 auf den Satz auf und traf von da an nur noch falsche Entscheidungen. Er hat Stops versucht, die an der T-Linie landeten. Er ist etwas übermotiviert ans Netz gegangen und hat dann den ersten Satz mit 7:5 verloren. Und auch im weiteren Verlauf des Matches bekam Altmaier immer mal wieder Chancen. Aber letzten Endes hat Gael Monfils dieses Match sicher gewonnen mit 7:5, 6:3, 7:6. Gael Monfils ist on a 7-Match-Winning-Streak und platzt im Moment vor Selbstvertrauen. Seine Frau steht auch in der dritten Runde. Alles in Ordnung im Hause Monfils.
Ja, das sieht man mal, wie privates Glück sich dann vielleicht auch auswirken kann auf das Tennisspiel. Ich meine, es ist ja echt krass. Er ist mein Jahrgang, Gael Monfils, ne? 38 Jahre alt. Und jetzt in diesem doch sehr fortgeschrittenen Tennisalter rockt er das Ding so mit einem Turniersieg da angereist und jetzt bei den Australian Open auch Runde um Runde weiter. Also das scheint ja auch ein sehr solider Auftritt von ihm gewesen zu sein gegen Daniel Altmaier. Bei Monfils finde ich einfach nach wie vor diese ganze Aufschlagbewegung sehr interessant, was er im Vorfeld auch des ersten Aufschlags immer so macht. Und das ist halt eine Waffe, die auch hat, der erste Aufschlag, gerade im Vergleich zu dem Daniel Altmaier, finde ich, ne?
Da wollte ich gerne auch mal auf eine Statistik aus dem ersten Match von Gael Monfils zu sprechen kommen. Seit 2009 werden solche Statistiken wie zum Beispiel Breakbälle abgewehrt etc. werden aufgeführt und das wirklich regelmäßig bei der ATP. Und Giovanni Impeci Pericard war der allererste Spieler in der Geschichte seit 2009 bei Grand Slams, der es in einem Fünfsatzmatch nicht geschafft hat, einen einzigen Breakball zu haben. Er hatte keinen Breakball gegen Gael Monfils und er war der erste Spieler, dem das in einem Fünfsatzmatch in Anführungsstrichen gelungen ist. Also das spricht dann auch nochmal für den guten Aufschlag von Gael Monfils hier. Und er, wie gesagt, ist im Moment wirklich in guter Form. Ich glaube allerdings, dass sein Weg in der dritten Runde zu Ende sein wird, weil er trifft auf Taylor Fritz und der hat heute mit Christian Garin ist er heute ein bisschen Schlitten gefahren. 6-2, 6-1, 6-0. Was mir an Taylor Fritz gefällt inzwischen ist, mit welcher Konstanz er spielt. Er hatte früher sehr viele größere Schwankungen in seinem Spiel. Das haben wir seit einem halben, dreiviertel Jahr gar nicht mehr bei ihm.
Ja, und ich kann mich erinnern, dass du noch vor, ich sag mal, anderthalb Jahren, zwei Jahren nicht allzu positiv über ihn auch gesprochen hast, wo du gesagt hast, dass der eigentlich nicht in die Top Ten gehört. Das siehst du mittlerweile auch anders, ne? Warum?
Das sehe ich komplett anders. Er war damals ja mit Alexander Zverev quasi gleichzeitig hochgekommen und galt als das größere Talent zu dem Zeitpunkt damals noch. Und dann hat er lange Zeit wirklich stagniert und das auf einem Niveau, wo ich sagen würde, das ist nicht Top-10-fähig. Er hat sich nicht gut genug bewegt, er hat nicht genug Variabilität in seinem Spiel gehabt, er hat sich nur auf seinen Aufschlag verlassen. Das war sehr sehr monothematisch, das Spiel, und war sehr leicht auszurechnen. Und da, finde ich, hat er jetzt deutlich draufgepackt, vor allen Dingen, dass er erstmal überspielt werden muss, dass er erstmal ausgespielt worden muss. Er ist unglaublich gut in der Defensive und lässt
Ja, ja, das ist für mich übrigens wirklich der entscheidende Punkt, warum es für ihn so raufgegangen ist. Was du gesagt hast, habe ich genauso empfunden, noch so vor zwei Jahren, dass man oft den Eindruck hatte, ja klar, der hat Bock, selbst Aufschlag zu haben, aber der hat eigentlich gar keinen Bock, irgendwie hier die Rückschläge zu haben. Ja. Und das scheint sich komplett gewandelt zu haben. Ich weiß nicht, ob er da von seinem Trainer dann endlich einen richtigen Input bekommen hat oder ob das auch einfach eine Reife ist jetzt in der persönlichen Entwicklung. Aber das war für mich ganz klar der Grund, warum Taylor Fritz jetzt so weit nach oben gegangen ist, dass er endlich Defensivarbeit auch macht.
Ja, und wie gesagt, dazu kommt dann die Konstanz, dass er ganz, ganz selten noch wirkliche Stinker in seinem Spiel hat. Und das hatte er früher wirklich häufig, dass er sich wirklich von Leuten hat ausspielen lassen, die eigentlich nicht auf seinem Niveau sind. Und das hat er minimiert. Und Christian Garin, der eine super Quali gespielt hat und hier auch durch die erste Runde durchgekommen ist, hat sehr früh erkannt, dass hier heute gar nichts zu holen ist für ihn. Also, Taylor Fritz trifft auf Gael Monfils in der dritten Runde. Francisco Cerúndolo hat gegen Facundo Díaz Acosta gewonnen mit 6-2 und 1-0. Da musste der Argentinier Díaz Acosta aufgeben und er trifft jetzt auf Alex de Minaur. Der hat gegen Tristan Boyer 6-2, 6-4, 6-3 gewonnen. Alex de Minaur an 8 gesetzt. Hat so ein bisschen heute das Publikum auch anheizen müssen, weil die sind auch ein bisschen eingeschlafen, ob der Dominanz von de Minaur. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob sie dann in den nächsten Runden, sollte er noch weiterkommen, dann so ein bisschen mehr Feuer bringen, weil bei den anderen Australiern ist mehr Feuer da als bei Alex de Minaur. Der ist allerdings auch nicht so der Typ zum Anheizen des Publikums, oder?
Nee, ist er nicht. Das ist irgendwie so der liebe Schwiegersohn, den man gerne hätte, ne? Aber ja, ist es halt kein Nick Kyrgios, ne? Das ist dann das andere Extrem.
Das ist kein Nick Kyrgios, nein. Nick Kyrgios hat heute übrigens im Herrendoppel zusammen mit Thanasi Kokkinakis aufgeben müssen in ihrem Match gegen Vukic und Duckworth. Das hatte sich gestern schon abgezeichnet, als Thanasi Kokkinakis in 5 Sätzen gegen Jack Draper unterlag und da ständig seine Seite bzw. seine Schulter schmerzte. Jannik Sinner hat etwas erlebt, was er seit 29 Sätzen nicht mehr erlebt hat. Das ist nämlich ein Satzverlust. Er hat seit 29 Sätzen jeden einzelnen Satz hintereinander gewonnen und hat jetzt zum ersten Mal einen Satz verloren. Tristan Schoolcade, ein Wildcard-Inhaber aus Australien, hatte im ersten Satz unglaubliches Tennis gespielt. Mit Surf und Volley ist wirklich häufig ans Netz gegangen, hat immer wieder Jannik Sinner auf dem falschen Fuß erwischt und hat 6-4 den ersten Satz gewonnen. Das Geheimnis, warum Tristan Schoolkill aber nur auf Platz ungefähr 180 ist, ist, dass er so einen Satz mal hat, aber niemals so ein Match durchziehen kann. Und das hat Jannik Sinner relativ schnell gemerkt, hat die 3 Sätze danach humorlos mit 6-4, 6-1, 6-3 gewonnen. Aber ist das deiner Meinung nach ein Schuss vor dem Bug zur rechten Zeit für Sinner? Weil auch in der ersten Runde war er nicht zu 100% überzeugend.
Ja, finde ich schon. Und ich fand das vor allem taktisch eben sehr interessant von Schoolgate. Ich weiß jetzt nicht, ob der generell immer so oft ans Netz vorkommt. Da ist er gar nicht der Größte. Aber das war sehr beeindruckend im ersten Satz. Ich habe da eine zwischenzeitliche Statistik gesehen. Da war von den ersten 16 Netzangriffen von Schoolgate hatte er 15 Mal den Punkt gemacht. Also eine überragende Quote. Hat sich also total gelohnt. Und vielleicht wäre das dann auch mal ein Mittel für andere, namhaftere Gegner, die gegen Jannik Sinner spielen, dann noch konsequenter den Weg ans Netz zu suchen. Ne?
Hast du da jemanden im Hinterkopf?
Generell würde ich das von einem gewissen Alexander Zverev sehr gerne mal sehen. Der soll ja auch 1,98 Meter groß sein, hätte also eine gewisse Reichweite am Netz.
Hat auch gestern sehr, sehr offensiv gespielt in seinem Match gegen Pedro Martinez. Allerdings konnte er sich das dann auch leisten. Pedro Martinez war nicht in der gleichen Liga gestern wie Alexander Zverev. Jannik Sinner trifft auf Marcos Giron. Der hat dort in einem sehr engen Match Thomas Martin Echeverri aus Argentinien mit 6-4 im fünften Satz besiegt. Dazu kann ich leider gar nichts sagen, weil ich das nicht gesehen habe. Da gab es sehr viele andere Matches, die parallel gelaufen sind. Miomir Kecmanovic hat heute Morgen in 3 Sätzen gegen Hubert Hurkacz gewonnen. 6-4, 6-4, 6-2. Ich möchte nichts kleinreden an der Leistung von Miomir Kecmanovic. Allerdings stand erstens Hubert Hurkacz komplett neben sich und zweitens schien er auch verletzt am Fuß zu sein. Deswegen ist dieser Sieg vielleicht nicht ganz so überraschend und auch in seiner Klarheit nicht ganz so überraschend. Er trifft jetzt auf Holger Rune. Der hat heute gegen Matteo Berrettini in einem Klasse-Match mit 7-6, 2-6, 6-3, 7-6 gewonnen. Und das war doch mal so eine Holger Rune-Leistung, wie man sie sich häufiger von ihm erwartet, oder?
Ja, also der ist echt verrückt irgendwie, der Typ von der ganzen Ausstrahlung, wie der sich immer pusht und der wirkt einfach immer so angespannt und so, der macht sich selbst so einen Druck. Heute ist es auf jeden Fall gut gegangen, es war dann schon beeindruckend, wie er dann auch nach dem verlorenen zweiten Satz zurückgekommen ist oder da halt deutlich, wieder ohne wenig Unforced Errors gespielt hat. Ich meine, es ist ja schon ein großer Name, Matteo Berrettini da auf der anderen Seite, aber, und das ist mir heute auch nochmal aufgefallen, auch wenn ich eigentlich großer Berrettini Sympathisant bin. Berrettini entwickelt sich halt 0,0 weiter. Ne? Natürlich hatte der die letzten Jahre auch immer wieder mit Verletzungen und so zu tun, aber es ist alles beim Alten. Es ist eigentlich genau der Berrettini wie vor 4, 5 Jahren, nur dass er sich nicht mehr ganz so gut bewegen kann, ist mein Eindruck. Hat halt einen auch bärenstarken Aufschlag, sehr gute Vorhand, aber die Rückhand, die ist einfach nicht, die ist nicht mal Top 20 würdig, würde ich sagen.
Das glaube ich nämlich auch und er hat dann sich auch so ein bisschen selber ein Bein gestellt, als er im Tiebreak des vierten Satzes mit 5-2 führte. Und dann hat Holger Rune 6 der nächsten 7 Punkte gemacht. Also da war die Chance da, für Berrettini in den 5. Satz zu kommen. Aber Holger Rune, das muss man auch sagen, hat das dann nervenstark abgeschlossen und hat sich diese 3. Runde verdient. In der wird er der Favorit gegen Miomir Kecmanovic sein. Ich bin sehr gespannt, wie er dann mit dieser Favoritenrolle umgeht. 2 Ergebnisse, von denen ich auch leider gar nichts gesehen habe. Alex Mickelson hat gegen den australischen Wildcard-Inhaber James McCabe in 3 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Karen Khachanov, der hat gegen Gabriel Diallo in 4 Sätzen gewonnen. Das war durchaus tricky, dieses Los, aber dessen hat sich Karen Khachanov sehr souverän entledigt. Dann haben wir noch ein paar Ergebnisse, über die wir jetzt unbedingt sprechen müssen. Fabian Marojan besiegt Francis Tiafoe mit 6-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1. Es fand am 15-73er Court statt und hatte eine überragende Stimmung. Fabian Marojan ist einer für die großen Jungs. Carlos Alcaraz weiß es, als er, ich glaube, vorletztes Jahr gegen Marojan in Rom verloren hat. Und jetzt weiß es auch Francis Tiafoe, der im 5. Satz nichts mehr zuzusetzen hatte. Fabian Marojan, ich habe es heute auch geschrieben bei sportschau.de, würde er in Zivil rumlaufen, es würde ihn niemand auf der Anlage erkennen, aber er macht sich so langsam einen Namen.
Ja, definitiv. Und er ist jetzt, glaube ich, Mitte 20 mittlerweile. Ne? Da merkt man halt auch, dass er die letzten Jahre an Erfahrung dazu gewonnen hat, jetzt im besten Tennisalter. Und schön, dass er das auch über 5 Sätze dann wirklich abrufen kann und das körperlich durchhält.
ein Spieler mit einer enormen Power, das merkt man ihm gar nicht so richtig an, aber der kann unglaublich viel Wucht in seiner Vorhand entwickeln und das hat er heute geschafft gegen Francis Tiafoe, der im 5. Satz, das muss man so sagen, enttäuscht hat. Fabian Marojan trifft auf jemanden, der auch 5 Sätze brauchte und das war Lorenzo Sonego. Der hat heute gegen das Wunderkind João Fonseca gewonnen mit 6-7, 6-3, 6-1, 3-6 und 6-3. Es war ein Hexenkessel. Dort, wo die beiden gespielt haben heute. Es war brasilianische Stimmung überall. Die brasilianischen Fans haben das komplette Stadion runtergerockt. Und Lorenzo Sonego ist nervenstark dabei geblieben. João Fonseca zum ersten Mal in seiner Karriere hat er über 5 Sätze gespielt. Und ich möchte dieses Spiel überhaupt nicht als Beweis dafür sehen. Vielleicht ist er doch nicht so weit und vielleicht ist er doch nicht so ein Riesentalent. Doch, doch, der ist ein Riesentalent. Aber der hat heute eine ganze Menge gelernt. Lorenzo Sonego hat meiner Meinung nach sehr tief in den Erfahrungsschatz reingegriffen und hat dieses Match dann am Ende zu sich geholt. Das war, also da sage ich, absolut fetten Respekt vor Lorenzo Sonego, der so nervenstark geblieben ist.
Definitiv. Ich muss sagen, dass ich von diesem Match am meisten gesehen habe heute. Das hat mich echt gepackt irgendwie. Die Stimmung kam da auch über den Fernseher ganz gut rüber. Und das war, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, ja auch das erste richtige Fünfsatzmatch von Fonseca. Ja. Also das ist halt auch was, ne? Es ist eine Premiere für ihn gewesen und dafür fand ich es schon auch noch überraschend, wie er dann sich doch noch bewegen konnte insgesamt auch im 5. Satz. Und Sonego hat das wirklich, du sagst es, da hat er jetzt auf seine Erfahrung zurückgreifen können. Er ist ja einer, der manchmal, finde ich, dann in den entscheidenden Situationen durchaus den Hang hat zu überdrehen und den reinkloppen zu wollen mit auf Biegen und Brechen. Da fehlt es manchmal, finde ich, an Köpfchen bei Sonego. Das hat er heute anders gemacht und ja, auch da wieder das Publikum gegen sich. Also auch echt starke Leistung vom Italiener.
Das war wirklich, wie gesagt, das war wirklich eine starke Leistung. Aber was ist dein Eindruck von João Fonseca?
Ich finde den richtig klasse. Also mein Herz hat er auch erobert. Ich finde es bei ihm faszinierend, wie er sich auch gibt in den Interviews, schon sehr freundlich. Jetzt nicht total der Entertainer, das kann man wirklich nicht sagen, aber wirkt irgendwie auf mich sympathisch und bodenständig. Und ich finde aber, was sein Tennisspiel angeht, dem schaut man einfach richtig gerne zu. Ne? Der ist jetzt nicht der Allergrößte, ist aber auch nicht der Allerkleinste. Ich finde für 18 Jahre, auch was die ganze Muskelpartien und so angeht, finde ich schon sehr gut ausgebildet auch, aber auch, eben auch nicht so ein Pumper, nicht zu extrem irgendwie. Und von der ganzen Technik, also wunderschöne beidhändige Rückhand, das finde ich echt, echt stark. Und eben, ja, also schon mit 18 Jahren finde ich auch sehr variabel in seinem Spiel. Auch im 5. Satz kann ich mich an den einen oder anderen Ballwechsel erinnern, wo er dann wirklich mit einem Rückhand-Stopball den Gegner versucht hat, nach vorn zu locken. Also finde ich wirklich bemerkenswert für 18 Jahre, dass er da so viel ausprobiert.
Und wo seine Vorhand hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und wenn da mag mir das Flapsige dann bitte dann auch verziehen werden. Es ist wirklich unglaublich und ich prognostiziere, in 2 Jahren steht er in den Top 10 und allerspätestens. Und dann wird er mit Jakub Menschik, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in den nächsten Jahren sehr viele Titel holen. Ich weiß nicht, wie viele Grand Slams, ob es Grand Slams werden, aber er wird sehr viele Titel holen, meiner Meinung.
Und wenn man halt so einen Spieler auch hat, ja, der so talentiert ist und so viele tolle Schläge drauf hat, würde ich mir natürlich schon auch wünschen, dass so einer dann vor Taylor Fritz in der Weltrangliste steht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte das nicht hier als Taylor Fritz Diss-Podcast bringen. Taylor Fritz hat gewaltigen Sprung gemacht. 2 Ergebnisse haben wir.
Ja, aber es ist nicht so schön zum Zugucken wie bei Fonseca, das musst du zugeben.
Ja, es ist, es gab viele Spieler in der Vergangenheit, bei denen es nicht so schön war zuzugucken und die waren trotzdem erfolgreich auch und es gibt viele Wege, wie man Tennis erfolgreich gestalten kann. 2 Ergebnisse haben wir noch. Lorenzo Musetti hat heute gegen Denis Shapovalov gewonnen mit 7-6, 7-6, 6-2. Shapovalov hatte x Chancen in den ersten beiden Sätzen, um die zuzumachen, hat sie alle nicht genutzt und Lorenzo Musetti hat dann abgeräumt, trifft jetzt auf Ben Shelton, der hat gegen Pablo Carreño Busta in 4 Sätzen gewonnen, ein Match, um das ich mir einen dicken Kringel mache, Ben Shelton gegen Lorenzo Musetti am Samstag, ich glaube, das könnte ein richtig, richtig gutes Match werden. Schauen wir auf den Tag von morgen, weil da haben wir nämlich auch wieder sehr viele richtig gute Matches. Aryna Sabalenka eröffnet die Rod Laver Arena gegen Clara Tauson. Danach Nuno Borges gegen Carlos Alcaraz. Nuno Borges hat letztes Jahr hier im Achtelfinale gestanden. Jetzt hat er allerdings eine richtig große Aufgabe, um das Achtelfinale zu verteidigen. In der Night Session dann Novak Djokovic gegen Tomas Mahatsch und Olga Danilovic gegen Jessica Pegula. ich habe ein bisschen die Ahnung, dass wir bei Djokovic gegen Mahac was Großes sehen morgen. Wie geht's dir?
Ja, also Djokovic ist für mich bislang gar nicht greifbar bei diesem Turnier. Also der hat jetzt ja schon Sätze verloren, was sehr untypisch ist für ihn bei den Australian Open. Also vor allem, dass er nicht nur in einer Runde der ersten Runden einen Satz abgibt, sondern dann auch noch in der nächsten. Und Andy Murray und er, auch das kann ich irgendwie noch überhaupt nicht so richtig auf der Emotionsebene nachempfinden, warum der Murray sich das antut. Bin gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden, das glaube ich auch.
In der Margaret Court Arena erst Jana Schneider gegen Donna Vekic und dann nicht vor 3.30 Uhr deutscher Zeit Jacob Fernley gegen Alexander Zverev. Da empfehle ich jetzt dann schon mal, morgen früh die Nachtwache zu hören, den Podcast, wo ich einen 5-minütigen Überblick gebe über das, was in der Nacht passiert ist, weil da könnt ihr dann sofort erfahren, wie das Match zwischen Jacob Fernley und Alexander Zverev gelaufen ist. Und dann vielleicht mein Lieblingsmatch morgen, Coco Gauff gegen Leila Fernandes in der Night Session in der Margaret Court Arena und danach Jack Draper gegen Alexander Vukic. Jack Draper hat noch nicht zu 100% überzeugt, aber ist gefährlicher Mann.
Ja, ist er, glaube ich, generell in den letzten ein, zwei Jahren immer gewesen. Ne? Cooler Typ, guter Spieler. Bin mal gespannt, was er bei den Australian Open zeigt. Wie lief bei ihm eigentlich die Vorbereitung? Das war jetzt nicht so ein
gar nicht.
Der große Wurf, ne? Hat er gar nicht gespielt?
Nee, es gab gar keine Vorbereitung, war an der Hüfte verletzt und hat deswegen auf die Vorbereitung verzichtet und hat auch jetzt auf den Davis Cup nach den Australian Open verzichtet und hat jetzt wirklich nur dieses Turnier. Ja, das will wirklich was heißen. Ich bin sehr gespannt. Alexander Vukic ist sein Gegner und Vukic wird der Außenseiter morgen sein. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Match laufen wird. Laura Siegemund wird morgen die John Cain Arena eröffnen. Damit hat sie gute Erfahrungen gemacht, weil das hat sie gegen Jin Wen Zhang schon gemacht. Sie trifft morgen auf Anastasia Pavlyuchenkova. Was ist dein Eindruck von Laura Siegemund und was denkst du morgen? Hat sie Chancen?
Ja, gegen die hat sie Chancen, da bin ich mir relativ sicher. Aber auch bei Laura Siegemund ist halt mal so, ne? Also ich hoffe auf eine gute Tagesform von ihr. Ich finde es ja erstaunlich, dass sie jetzt im Mixed wirklich gar nicht spielt, dass sie sich da voll und ganz aufs Einzel und noch aufs Doppel mit Haddad Meyer konzentriert. Weil ganz ehrlich, im Mixed wäre sie für mich immer eine Kandidatin, die dann ins Halbfinale auch kommen kann. Und das ist ja schon auch leichtes Geld dann, das man verdienen kann. Aber sie meint das jetzt wirklich ernst mit ihren 36 Jahren, dass sie da im Einzel nochmal zeigen will, was sie drauf hat. Und also die hat ja so einen Höhenflug und spielt so befreit auf. Also ich traue ihr das zu, dass sie auch gegen Pavlyuchenkova was reißen kann. Und ich finde es halt faszinierend bei Siegemund, dass sie nicht nur da mal auch mit dem Stoppball ihre Gegnerin und so nach vorne holt, sondern dass sie so druckvoll gespielt hat jetzt schon bei dem Turnier. Also die Bälle so früh im Aufsteigen nimmt, das habe ich die letzten Jahre gefühlt noch nie von ihr gesehen.
Laura Siegemund also gegen Anastasia Pavlyuchenkova, dann noch Tommy Paul gegen Roberto Caballes Baena und nicht vor 7 Uhr deutscher Zeit. Belinda Bencic gegen Naomi Osaka, auch ein Match, auf das ich mich sehr freue. Danach dann noch Hugo Humbert gegen Arthur Fies. Dort wird der Gegner für den Sieger aus der Partie Alexander Zverev gegen Jacob Fernley ermittelt. Das war's mit der heutigen Ausgabe schon wieder. Ina, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke, dass du das mitgemacht hast.
Sehr gerne. Grüße nach Down Under.
Vielen Dank. Heute war es nicht so ganz warm. Deswegen, ich bin enttäuscht heute ein bisschen vom Tag.
Na, sehr schlimm. Wenn ich bei mir rausgucke in Hamburg, 4 Grad und grauer Himmel, ganz toll.
Ja, das will ja aber auch keiner hören. Ne? Also in Melbourne wird es jetzt langsam wieder wärmer und in der nächsten Woche haben wir dann wieder knapp 30 Grad. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Morgen gibt es natürlich wieder die Nachtwache um circa 7 Uhr. Und nachmittags gibt es dann wieder den Podcast mit Philipp. Philipp ist dann wieder dabei nach 3 Tagen, in denen er Pause gemacht hat. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen mit einer kleinen Spende, dann könnt ihr das tun. Per PayPal und per Steady ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.